Liebe Freunde, beim Alten Testament kommt mir es immer so vor, sei wie ein Spiegelsaal in einem Schloss. Kennen Sie, ob in Versailles oder Ludwigsburg, Morepo, sogar auf der Solitude, Schönbrunn? Man ist ja zuerst ein bisschen enttäuscht und denkt, ach, die abgeblätterte Spiegel, ihr habt mir es gar nicht so vorgestellt und die Spiegel sind ein bisschen trübe. Und überhaupt, dann steht man in dem Spiegelsaal und denkt, ach, da ist auch so einer mit so einem komischen amerikanischen Hütle und da sind auch nochmal zwei Japanerinnen, die da unten knipsen. Ach, das sind ja die gleiche. Die Menschen spiegeln sich und der Vater, der sein Kind hinter auf dem Rucksack trägt, sieht Menschen x-mal gespiegelt. So ist, wenn man ins Alte Testament hineinsieht, denkt man, ach, das sind menschliche Geschichten, die Abigail und der Jona, der Abraham und die Sarah, Menschen mit Macken und Ecken und Kanten, zu was soll das überhaupt lesen? Aber wenn Sie bei einem Spiegelsaal dann durch den Führer die Kronleuchter angestellt bekommen, muss früher noch viel herrlicher gewesen sein, wenn das voll mit Kerzenlicht war. Dann vergessen es den amerikanischen Touristen, die knipsenden Japanerinnen, Vater mit seinem Rucksackkind und sehen bloß noch die Fülle des Lichtes. Dazu ist ein Spiegelsaal gebaut, dass das Licht endlos multipliziert. Und so ist, wenn wir es ins Alte Testament hineinsehen, wenn sich plötzlich Jesus, das Licht der Welt, im Alten Testament spiegelt, dann sehen wir nicht bloß Menschliches, Macken, Ecken und Kanten, Trübes, sondern sehen wir schon den Jesus am Werk, der unser Heiland, unser Retter ist. Deshalb hat der Herr Jesus den Jüngern von Emmaus nach der Auferstehung, als die noch ganz benommen waren, wissen überhaupt nicht, was passiert ist, gesagt, musste nicht Christus leiden, ihr dumme Kerle? Seid ihr so träg in eurem Herzen und Denken, dass es gar nicht begreift, dass das schon im Alten Testament steht? Und er öffnete ihnen die Schrift, sodass sie sagten nachher, uns brannte das Herz, als er die Schrift öffnete, und er fing an bei Mose und den Propheten und den Psalmen und zeigte ihnen, die Linien gehen zwangsläufig auf mich zu, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Nicht, weil der Mose schon ein paar Jesus-Gene in seinem Körper hatte, sondern weil der Gott am Wirken ist, von dem wir singen, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Deshalb sehen wir die Fußspuren Gottes. Wir sehen, dass Gott zugepackt hat bei Mose und Abraham und Sarah und Abigail, aber am deutlichsten bei Jesus. Und diese fünf Abende über Mose waren bloß ein Versuch, das Versucherle, Appetizer, dass wir den Reichtum der Schrift sehen, auch wie das zusammenpasst. Das Wirken Gottes bei Mose und bei Jesus. Für den modern denkenden Menschen ist das alles Blödsinn. Ein normal denkender Mensch muss sagen, also das verstehe ich nicht, dass ich hier 250 doch ganz normal aussehende Menschen versammeln für so ein Thema. Gott, das gibt's doch nicht. Das haben wir erwiesen, es gibt bloß den Menschen mit seinem Verstand, mit seinen Möglichkeiten. Und vielleicht haben früher mal Menschen an Gott geglaubt, aber es war hinter uns. Und natürlich wissen wir mit menschlichem Verstand, dass die Erde nicht perfekt ist, gibt manches Böse, aber wir werden es mit unserem menschlichen Verstand und Können hinkriegen. Gott brauchen wir nicht. Sagt der menschliche Verstand heute, 1997, wo es offenkundig ist, dass der menschliche Verstand mitten im Bankrott ist. Es gibt heute keinen Ökonomen mehr, keinen Professor der Volkswirtschaft, ob er früher Keynes geheißen hat oder wie, oder Adam Smith, der noch meinte, Lösungen zu haben. Es weiß heute kein Mensch mehr, wie man die ganze Krise der Weltwirtschaft lösen kann. Es weiß kein Politiker, wie wir es lösen können, dass in einer Zeit, wo die Weltkriege im Augenblick verhindert scheinen, Nationalkriege wieder aufbrechen. In Bosnien-Herzegowina, in Tschetschenien, in Afrika. Es weiß kein Mediziner, dass in einer Zeit, wo wir meinten, mit Tuberkulose besiegt, Schwindsucht, Krebs, vielleicht kriegen wir es hin, es kommen ganz neue Krankheiten, AIDS. Wissen Sie, in Afrika kommt man gar nicht mehr nach mit den Hospitälern, mit den AIDS-Kranken, das multipliziert sich in einer Weise. Der menschliche Verstand ist mitten im Bankrott. In dem Augenblick ist für uns wichtig, dass wir wieder neu lernen, was Gott tun kann, was, wie er handelt. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie mit mir zusammen jetzt ein bisschen dem nachgedacht haben, 5 Abende lang. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Bei Mose gibt es ja besonders viel Hinweise, dass Ähnlichkeiten da sind. Wir haben am ersten Abend gesagt, so wie Jesus in seiner Kindheit vor schwerer Bedrohung bewahrt wurde vor dem Tod, so war es auch bei Mose. Schon als kleines Kind gerettet. Wie der Mose seine Hand ausstreckte und dem Meer gebot, dass es ihm gehorchen musste, so hat Jesus den Sturm auf dem See Genezareth bedroht. Wie der Mose die Hungrigen in der Wüste gespeist hat auf Befehl Gottes, oder Herr Jesus die Tausende gespeist. Es gibt viele Beziehungen. Aber der Herr Jesus hat besonders eine Beziehung herausgestellt. Da sind wir heute Abend dran. Wenn Sie die Bibel da haben oder Neues Testament, schlagen Sie bitte auf Johannes 3. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Jesus hat immer von sich als dem Menschensohn gesprochen. Ich bin um euretwillen Mensch geworden. Sohn der Maria, ich habe eine Mutter gehabt wie ihr, muss erhöht werden, gemeint ist am Schandpfahl des Kreuzes, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt sind wir in der einen Geschichte, die während Jesus wichtig war, dass eine Beziehung hergestellt wird zu Mose. Wie damals bei Mose, als die Schlange erhöht wurde und die Menschen gerettet wurden, obwohl sie schon von der Schlange gebissen waren, die auf dieses Zeichen des Sieges hat. Die Schlange ist getötet, Symbol, es gibt einen Stärkeren, die wurden gerettet. Gott hat nicht einfach die Krankheit weggenommen. Er hat nicht die Schlangen vertrieben, wie wenn ein Bienenschwarm vertrieben wird. Der Mose hat nicht in die allgemeine Nahrung fürs Volk Israel eine Pilferneidor. Das würde im menschlichen Verstand noch einleuchten, dass der Mose irgendein Holz gerieben hätte und einen Tee zubereitet und jeder muss eine Tasse Tee trinken oder werden sie vielleicht gesund, nicht? Nein, wer dieses Zeichen ansieht, diese erhöhte Schlange, Symbol dessen, die Schlange ist besiegt. Wer das Gott zutraut, Buch der Weisheit heißt es, nicht die Schlange machte es, sondern du, der Heiland aller Menschen. Wer das dem Heiland aller Menschen zutraute, wurde gerettet. War die Stunde, da der Glaube, das Zutrauen zu Gott neu entdeckt wurde. Jetzt, wie war es bei der Geschichte? Wir wollen sie aufschlagen, wenn Sie eine gesamte Bibel da haben. 4. Mose 21. 4. Mose 21. Ab Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Sie waren also auf dem Weg heraus aus dem Land der Sklaverei, wo die Vorfahren 400 Jahre lang unterdrückt waren. Auf dem Weg in das Land, das Gott verheißen hat. Die Wolkensäule ging voraus, die Feuersäule. in der Nacht. Täglich wurden sie gespeist mit dem Manna. Gott hat selbst in Wüstenzeiten ihnen Wasser gegeben, die Fülle. Er hat ihnen Weg gewiesen, dass sie um das Edomiterland herumkommen. Aber das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen Gott und gegen Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise? Da sandte Gott der Herr feurige Schlangen. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Doch der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine eherne, eine gegossene, eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange, an einem Pfahl hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Da machte Mose eine gegossene, eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Sie waren verdrossen auf dem Weg. Dem Weg, an dem Gott sie führte, durch die Wolkensäule und Feuersäule. Gott war da mit seinen Gaben. Es begleitet eigentlich den ganzen Weg des Volkes Israel. Sie wurden unwillig, sie murrten. Sie sagten, dass es ihnen schlecht geht. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Sollen wir nicht wieder zurückgehen? Ermüdungserscheinungen. Einer meiner Freunde als Jugendreferent in der Nachkriegszeit, mitten im Aufbruch der Jugendarbeit, hat mal bei einem Ostertreffen, als ihm es über war, die Mitarbeiter nicht richtig gespurt haben, geschrien: Ich habe den Saftladen hier satt. Drehen Sie, nicht? Einfach, man hat mal genug. Ich kandidiere nicht mehr für die Kirchengemeinde, hat ihr 12 Jahre gemacht. Kommt doch nichts dabei raus. Was soll ich überhaupt noch zur Wahl gehen? Jetzt wird Synode, die bringen auch nichts für dich. Das neue Gesangbuch ist auch nicht besser als alle. Gell? Das Murren. Warum sind wir nicht schon längst am Ziel? Warum gibt es nicht größere Wunder? Wir kennen das. Wir haben Gottes Führung um uns her. Ihr habt vorgestern gespielt, habt mich gefragt, was ich wünsche. Jesus Christus herrscht als König. Das war uns 1946 beim ersten Nachkriegsposaunentag ein Wunder, dass nach der Zerstörung, nach dem Verbot evangelischer Jugendarbeit man nochmal zusammenkommen kann im zerstörten Ulm und 2000 Bläser beieinander sind und sind damals alle die Tränen heruntergelaufen beim Gloria. Und heute, wenn 12.000 Bläser da sind und 12 Glocken auf dem Ulmer Münster und 50 Fanfarebläser, na, wir sind erstmal in Donauhalle eingeteilt, mir wäre lieber in Münster und der Omnibus ist auch nicht rechtzeitig gekommen. Und wo gibt es hier überhaupt Toilette und ist alles schlecht organisiert? Wir haben Pro Christ und Christi, wir haben jeden Sonntag Gottesdienste, wir haben Gemeindekreise, wir haben die Fülle der diakonischen Einrichtungen, wir haben in Württemberg die größten Opfer, die es überhaupt in Deutschland gibt. Wir haben unser Gemeindeblatt mit einer wöchentlichen Auflage von 160.000. Die nächsthöhere Auflage ist in Westfalen und Rheinland mit 40.000. Wir haben Stunden- und Jugendkreise und Jugendbünde und Posaunenchöre en masse. Und sage, das ist einfach eine Idee, es ist einfach so etwas ganz anderes da sein. Warum können die Pfarrer nicht sprechen wie der Helmut Schmidt oder der Harald Schmidt? Gell? Warum kann man die Sache Gott nicht vertreten wie der Gottschalk? Gell? Auch mit Esprit und Witz. Muss doch ganz anders sein. Warum kommt der Pfarrer immer mit dem schwarzen Talar? Können wir nicht auch mal einen grünen anziehen? Also, die verrücktesten Ideen. Das Murren. Und wir sind in einer Zeit des Egoismus, wo jeder selber weiß, wie es besser sein muss. Der eine sagt, Gottesdienst ist viel zu lang, der andere sagt, ist kurz. Bei der Hofhager-Konferenz sind viel zu kurze Vorträge, der andere sagt, 4 Vorträge sind viel zu viel. Der eine sagt, ein neues Gesangbuch hätte mir 100 Lieder gelangt, der andere sagt, die wesentlichen Lieder sind noch gar nicht drin, es müsste noch viel mehr sein. Jeder murrt gegeneinander. Und die da oben im Kirchengemeinderat und Stundeleit und die vom CVD im Vorstand, aber ich hätte alles anders machen. Merken wir eigentlich noch, wie viel Gott uns gelassen hat? Sind wir dankbar dafür, dass er uns speist mit seinem Wort? Das Murren übereinander ist schlimm. Das Murren gegen Mose und untereinander. Aber das Allerschlimmste war, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das war das Manna gemeint. Das war noch wie zu Beginn, 2. Mose 16 beschrieben, weiß wie Koriandersamen und es schmeckte wie Semmel mit Honig. Aber man kriegt da Weißbrot mal genug. Es ekelt uns. Die Not unserer Zeit ist, dass wir alle geistlich am Verhungern sind, uns noch nicht mal merken. Lass mich es erklären. Als ich noch in Ulm war, wurde ich eingeladen, ein paar Ausländer zu führen durchs Ulmer Münster. Englische Führung. Es seien Ärzte, die zu einem Kongress beieinander waren. Jetzt waren da plötzlich 800 Leute da aus aller Welt. Ich sage, was ist das für ein Kongress? Ja, das ist Bulimie. Die neueste und schlimmste Krankheit, die es weltweit gibt. Nämlich die Fressmagersucht. Dass Leute mit einem Heißhunger alles in sich hineinstopfen, halbe Stunde später wieder rauskotzen, Entschuldigung, und im Schluss im Grunde genommen magersüchtig sind. Wenn jemand in der Familie jemand sowas hat, ist furchtbar. Die ganze Familie geht mit ein. Und die Ärzte haben mir erklärt, eine nette Japanerin oder Koreanerin, die kann das nicht so auseinanderhalten. Das Komische sei, wenn man sich mal vorgenommen hat und gesagt, ich möchte ein bisschen abnehmen. Die erste 2-3 Kilo geht es gut und da freut man sich auch. Und dann wird es eine Sucht. Der Körper stellt sich um und es entwickeln sich Dinge, die Halluzinationen hervorrufen, ähnlich wie Haschisch oder Marihuana. Der Körper entwickelt Gifte, die sich in unserem Kopf eine Euphorie einstimmen. Ich gehe innerlich kaputt. Ich brauche nichts essen und ich will nichts. Aber mir geht's gut. Mir geht's von Tag zu Tag besser. Und Vater und Mutter sagt, unser Mädle geht doch kaputt. Mädle, ess doch was. Ah nein, ist doch toll. Die kann ihren Gürtel zusammenziehen, da ist bloß nur so Fisch, wie beim Suppenkasper. Und sagst du, wunderbar. Und sie sehen, dass ein Mensch eingeht. Und er spürt's gar nicht. Liebe Freunde, das ist ein Bild, wie es geistlich geht. Können Sie denn noch ein Bibelwort aufnehmen? Was nehmen Sie sonntags mit? Was nehmen Sie von der Stunde mit? Was nehmen Sie von der CVM-Bibelstunde mit? Was nehmen Sie vom Losungsbüchlein mit? Bleibt das bei Ihnen? Oder spucken Sie es wieder aus? Obwohl Sie es gar nicht wollen? Wie geht's Ihnen beim Beten, beim stillen Gebet in der Kirche oder jetzt, wenn man stilles Gebet, bevor der Posaunenchor anfängt, dass man denkt, ich könnte jetzt ja eigentlich anfangen, ich weiß an für sich nichts mehr zu beten, gell? Wir haben Gebetsdiät, Bibeldiät, Wortgottesdiät, Seelsorgediät und gehen geistlich ein, weil uns ekelt, wir wollen es gar nicht. Braucht kein Gebet, ich brauche nicht so viel Bibel, nicht so arg fromm. Geht die ganze Stimme durch in so eine Hofhager-Vereinigung, wo ich Vorsitzender sein darf. Ah, machen die Hofhager-Konferenz nicht so lange, hört mittags um 12 Uhr auf. 12 Minuten Predigt, der hat auch schon lange. Und warum immer so lang? Gell? Es kann sein, dass wir heute manches kürzer machen müssen, aber was steckt denn dahinter? Können wir denn überhaupt noch aufnehmen? Uns ekelt vor der Gottesgabe der Speise, die er uns geben will. Da sandte Gott feurige Schlangen. Also so wie wir von Feuerquallen im Meer reden, da brennt ja auch nichts, aber es brennt, wenn die beißen, gell? Also so war es bei den feurigen Schlangen. Das war nicht wie ein Drache, der das Feuer ausgeatmet hat, sondern aber mein lieber Mann, das hat schon gespürt, wenn die gebissen haben. Ich merke, dass das giftig war. Nicht Gott hat es zugelassen, Gott hat seine Hand abgezogen, dass sie merkten, was in der Wüste alles gibt, sondern Gott hat ihnen das gesandt, dass sie mal merken, wie es eigentlich normalerweise in der Wüste aussehen müsste. Ich bin auch einer von denen, der 30 Jahre schon drunter klagt, seit meinem Studium vor bald 40 Jahren, über dem, was wir moderne Theologie heißen. Und ihr Pfarrer Strecker hat es in ganz schwierigen Jahren der Revolution im Stift durchstehen müssen. Aber vielleicht ist es nicht vordergründig, wenn wir drüber schimpfen. Verstehen Sie, der Professor Lüdemann, der jetzt im Augenblick alles bestreitet, die Bibel, ins Neue Testament und Auferstehung und alles. Das war einer, der beim EC zum Glauben gekommen ist, im Zelt. Der von sich sagt, ich bin 2 Jahre lang mit der Bibel unterm Arm herumgelaufen. Gott sandte und hat gesagt, ich schicke euch mal in ihr Lehrer, dass ihr wisst, wie es hin. Als der Herr Professor Moltmann nach Tübingen kam mit seinem Buch Theologie der Auferstehung, habe ich gedacht, jetzt ist eine Wende in der Theologie. Einer, der die Auferstehung wieder groß macht. Heute vertritt seine Frau in unserem württembergischen Land, dass der Sühnetod Jesu nichts ist und dass wir nicht sündige Menschen sein sollen, sondern wir seien alles ehrenwerte Leute. Ist das bloß eine falsche Theologie oder hat Gott uns das gesandt, dass wir mal wissen, wie gut wir es bisher hatten? Mit Professor Michel und Professor Hengel und mit Rainer Riesner und mit Gerhard Meyer. Was war das für ein Segen in unserem Land, unsere Frauenkreise? Und jetzt wird durch die Frauenkreise und die Frauenarbeit in unserem Land der Unglaube genährt über den Weltgebetstag der Frauen jedes Jahr. Wir können nicht einfach bloß schimpfen, das ist der Oberstein. Vielleicht hat Gott das geschickt, dass wir wissen, wenn er keinen Hunger hin nach Gottes Wort, dann schicke ich feurige Schlangen, dass er mal wisst, wie es wirklich sein könnte. Ich schicke den Unglauben in Potenz. Die damals sind wenigstens aufgewacht, sie erschraken, kamen zu Mose, bitte Gott, dass diese Plage aufhört. Können wir überhaupt noch aufwachen? Oder sind wir so schläfrig? Ich habe den Eindruck im Augenblick, ha, in Württemberg, da kann man alles vertreten. Und da sagt man, das sind auch liebe Leute, so schlimm wird es nicht sein. Und der Jesus hat von den klugen und den törichten Jungfrauen gesagt, da hat er durchaus einen Unterschied gemacht. Aber sie schliefen alle ein, als der Bräutigam verzog. Und wir haben jetzt schon 40, 50 Jahre lang das, was Bischof Dietz Welbinger mal gesagt hat, das ist ein Glaubenskampf, der ist schlimmer als im Dritten Reich. Da wird man auch mal müde. Sagt, warum muss ich eigentlich dauernd kämpfen, warum muss ich dauernd meine Prügel holen? Sie schliefen alle ein. Können wir eigentlich nur aufwachen und nicht sagen, hat Hofhagervereinigung müssen protestieren, lebendige Gemeinde müsst was machen, sondern Herr, bewahr du uns vor Irrlehre und, so wie es in unseren Liedern heißt, die Sache und Ehre Jesu Christ nicht unser, sondern dein Ja ist. Gib, dass wir leben in deinem Wort. Behüte du uns vor falscher Lehre. Kommen wir noch zusammen, gib, mach uns wach, Herr. Sie kamen zu Mose und haben gesagt, Herr, du unser Hirte, bitte Gott, wir haben darüber gesprochen, dass Mose Fürbitter war, bitte Gott, dass er diese Plage von uns nimmt. Und der Mose hat es gemacht, lieber Gott, komm, du kannst die Schlangen verdorren lassen, lieber Gott, du kannst die Schlange wegnehmen. Du kannst fertig bringen, dass Heuschreckenschwärme weggehen. Du hast die Froschplage aufführen lassen beim Pfarrer. Du kannst auch mit dem Gott hat gesagt, halte mal. Ich mach's nicht automatisch. Sondern mach du dieses Zeichen. Ein Symbol. Symbolisch mir fast zu wenig. Verstehen Sie, mein Ehering ist ja nicht bloß ein Symbol der unendlichen Treue, die ich zu meiner Frau habe oder meine Frau zu mir, sondern ist eine Garantieerklärung. Das hat meine Frau mir gegeben, da steht ihr Name drin, ich will zu dir gehören. Deshalb ist mir das Wort Symbol gar nicht so wichtig. Gott hat gesagt, dieses Zeichen, diese Schlange, die erhöht ist, die getötete Schlange, ist meine Garantieerklärung, ich will mit den Schlangen fertig werden. Ich will euer Heiland sein. Ich bin nicht der, der euch strafen will. Wer traut mir das zu? Wer auf dies Zeichen glaubensvoll blickt, wird gerettet werden, auch wenn er gebissen ist von der Schlange. Und jetzt sagt der Herr Jesus, so ist genau bei mir. Wie dort bei Mose. Wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird auch des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, glauben, nicht verloren werden. Der Zusammenhang von Johannes 3,16, in diesem Gespräch vom Nikodemus steht drin, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Liebe Leute, wir alle leben in einer Welt, wo es uns mit tausend Stricken zu dem hinzieht, was wir vielleicht gar nicht wollen, von dem wir wissen, dass nicht gut ist. Das ist die große Lüge des Humanismus, dass der Mensch edel und gut ist, dass der Teufel los ist, der an uns zerrt, dass wir am Schluss die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das ist die Krankheit unserer Zeit. Und die großen Schriftsteller unserer Tage beschreiben das immer wieder, dass, ich kann es eigentlich bloß in dieser doppelten Sache sagen, über unserer ganzen Menschheit bis hinein hinter die Glastüren jeder Familie, über jeden Beruf, über jedem politischen Geschehen lastet wie ein Fluch, wir wissen gar nicht warum, wie ein Bann. Und wir wären gerettet, wenn wir aus diesem Fluch herauskommen würden und angeschlossen sein würden an die Kräfte der ewigen Welt. Sieht bei jedem Schriftsteller anders aus, aber eine Sehnsucht da, wie kann ich herauskommen aus dem Dreck? Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, so heißt bei den Psalmen. Gar nicht bloß auf das Zeichen des Kreuzes. Paulus hat nachher gesagt, Gott hat diesen Jesus für den Glauben hingestellt in seinem Blut. Da ist was für dich passiert. Du wirst mit deinem Verstand vielleicht nicht ergründen, wie das funktioniert, aber denk an den Gekreuzigten. Der Ludwig Hofhager, der große Erweckungsprediger unseres Landes, hat einmal gesagt, sieh deinen Bürgen an, wie er sich krümmt auf Golgatha. Dort ist alle Schuld der Welt auf ihn geladen worden. Dort kämpft er mit der Sünde und mit dem Teufel. Bloß das du weißt, er ist stärker als alle Sünde und aller Fluch. Begreifen wir es nicht, aber sieh auf ihn. Jedes Mal, wenn du das Zeichen Jesus siehst, des Kreuzes, denk, der hat mit der Sünde und mit dem Tod gekämpft. Wir werden doch nicht fertig. Aber er, ihn hat Gott aus diesem Kampf als Sieger herausgeholt. Und jetzt denk an diesen Jesus, glaub an diesen Jesus und sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Wer auf ihn sieht, im Glauben, Herr, ich brauche dich, der wird gerettet, wird nicht von den tausend Stricken in den Abgrund gezogen. Hofhager hat das gepredigt. Aber wissen Sie, das haben Sie nicht dauernd als Besitz, als er auf seinem Sterbelager lag. Da hat ihn ein Freund besucht, der Dichter Albert Knapp, und hat ihn in großer Unruhe gefunden, den Erweckungsprediger unseres Landes, 31 Jahre alt. Ich sag mir immer selber vor, hat der Hofhager gesagt, so ernst wie du es meinst, meinen es wenige, aber stimmt doch gar nicht. Ich sag mir immer vor, ich habe den Willen Gottes verkündigt, aber habe ich mich denn dran gehalten? Da ist so viel Eigensinn in meinem Herz, so viel Stolz. Und da hat der Albert Knapp Ihnen meinen Vers vorgelesen von den goldenen Gassen, die wir als Leute Jesu berufen werden, hat Hofhager gesagt, zu flott für mich, da komme ich nicht hin, da gehöre ich nicht hin. Und der Albert Knapp hat ihn etwas ratlos verlassen. Und nach einer Woche, als er wiederkam, fand der Ludwig Hofhager den Sterbenskranken getrost, fast fröhlich, hat gesagt, wie ist denn gekommen, der Umschwung? Da hat Hofhager gesagt, ich habe mir mal klar gemacht, was das eigentlich für eine Schande ist, dass der Heiland seine am Kreuz für mich Sünder angenagelten Hände als der Auferstandene dauernd nach mir ausstreckt und sagt, du, dich möchte ich doch haben. Ich möchte für dich aufkommen. Ich möchte dich nicht im Verderben lassen. Ich möchte dich, der du die Hölle tausendmal mehr verdient hast als den Himmel, möchte dich doch retten. Mir ist klar geworden, dass der Heiland seine Hände nach mir ausstreckt. Und ich nehme meine Unwürdigkeit und meinen Kleinglauben und meine Bedenken noch so ernst, dass ich ihn immer abweise. Jetzt habe ich mich einfach entschlossen, es gelten zu lassen. Dass der Heiland für mich da ist, obwohl ich tausendmal mehr die Hölle verdient habe als den Himmel. Lieben Freunde, wenn Ihnen nichts bleibt, als dieser Satz, dann hat sich die ganze Woche gelohnt. Aber nicht bloß als Erinnerung historisch, sondern jetzt will ich's für mich gelten lassen, dass der, der am Kreuz gestorben ist, stärker ist als mein Eigensinn, als all meine Verbesserungsvorschläge, als mein Egoismus, der ich immer meine, ich weiß in der Gemeinde alles besser, als meine Kritik sucht, als die dunklen Stellen meinem Leben. Der Jesus ist stärker. Und wenn ich auch die Hölle tausendmal mehr verdient habe als den Himmel, er ist stärker und kann mich herausziehen. Das Zeichen der Rettung, das rettende Zeichen. Bei Mose war es die Schlange. So wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird des Menschensohn erhöht werden, er Jesus. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sie können sich nicht garantieren, wie einmal Ihr Glaubenszustand sein wird in der Sterbestunde, wenn die großen Versuchungen kommen. Mir imponiert es immer wieder, eine Frau in meiner näheren Verwandtschaft sagt immer, ich weiß doch nicht, ob ich durchhalte, wenn ich schwer krebskrank werde, noch bis zum letzten Augenblick mit meinem Glauben. Ah, nein, das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht, wenn die Feinde Gottes übermächtig werden und uns foltern, ob wir durchhalten mit unserem Gläuble. Aber ich weiß, dass der durchhält, der den Tod, die Sünde und den Teufel überwunden hat. Und dem möchte ich gehören, dem Herrn Jesus. Dass alle, die an ihn glauben, Herr Jesus, du kannst auch, mein Glaube ausgeht in meinem letzten Augenblick, hältst du mich fest. Das möchte ich, dass sie auch dazugehören und wissen, uns auch sagen, Herr Jesus, ich möchte zu denen gehören, die von dir gehalten werden. Ich möchte auf dich schauen, so oft wie möglich, auch in der Bibel hineinschauen, nach deinem Bild. In Ulm hatten wir einen Arzt, der sich zu Tod schaffte einfach, weil die Menschen so viel Vertrauen zu ihm hatten und ich. Am Heiligen Abend hat er noch seine Patienten besucht, wo er immer dachte, denen soll er noch nachgehen. Die werden sich gewundert haben, als er am Heiligen Abend um 10:30 auftauchte und einfach bloß fragen wollte, wie geht's euch denn? Und dann ist er Nacht vom Heiligen Abend auf den ersten Feiertag mit seinen zwei Töchtern, seiner Frau, in Bregenzer Wald gefahren, am ersten Feiertag aufgestiegen auf die Hütte, damals noch mit Steigfällen, da gab es noch keinen Lift. Und oben vor der Abfahrt hat ihn der doppelte Herzinfarkt gepackt. Er ist noch abgefahren unter grausamen Schmerzen. Man hat ihn dann heruntertransportiert ins Krankenhaus Bregenz und er hat gebeten, dass ich als junger Seelsorger kommen soll. War eindrücklich für mich, er hat mir die Bibelworte vorgesagt, die ich ihm sagen soll. Er hat gesagt, ich kann es nicht mehr glauben, aber sage zu mir, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Sagen Sie mir 2. Korinther 6, wir sind bedrängt von allen Seiten, aber wir kommen nicht um. Sozusagen einer, der es glauben kann, mir zusagen, das brauche ich jetzt. Und dann hat er gesagt, Herr Schäffbuch, können Sie mir nicht, die Wände sind so kahl, mein Auge irrt. Ich möchte das Zeichen Jesu an der Wand haben. Wir haben gerade kein Kruzifix gefunden, obwohl es im katholischen Prägens war, auf der Intensivstation. Ich habe bloß auf ein Stück Papier ein Kreuz gemalt und es angeheftet an die Wand. Zeichen Jesu, er ist, ihn gibt's, er kennt mich. Es gibt keine Not, die er nicht versteht, keine Armseligkeit, die er nicht selber durchlitten hat. Und er ist für mich, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass das alles gar keine Theorie ist, kein Gedankengebäude, sondern dass du ein Faktum bist in der Weltgeschichte und dass du ans Kreuz gegangen bist und dass wir unsere Jahre im Kalender nach dir zählen, nach deinem Erscheinen dieser Welt, weil du keine Theorie bist, sondern eine Wirklichkeit und bis heute beim Vater lebst und weil du erkannt sein willst in diesem Zeichen, als du dich mit Haut und Haar, mit Leib und Leben aus großer Liebe für uns Sünder gegeben hast, für uns, die wir 1000-mal mehr die Hölle als den Himmel verdient haben. Jetzt wollen wir es als deine Garantieerklärung ernst nehmen. Uns nicht einfach dabei beruhigen, sagen, es ist alles gut, sondern froh werden drüber. Und hineinfinden in die Tiefe deines Wortes, das uns nicht ekelt vor der mageren Speise, sondern schenkt du uns einen Hunger. Du hast gesagt, selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Herr, wir wollen satt werden. Und ich kenne die aus unserer Mitte, die satt werden wollen, die einen neuen Hunger brauchen. Wir danken dir für das Zusammensein. Herr, lass es nicht in Ewigkeit vergeblich sein. Amen.